Es läuft.
Aber ich habe mich noch in der Nase gekratzt.
Dies ist eine Vorlesung.
Guten Morgen, guten Tag und guten Abend. Der klassische Einstieg aus der Truman Show, den ich improvisiert habe und der wahrscheinlich deswegen nicht richtig zitiert ist. Ich bin Julian und beginne diesen Podcast mit einem Satz, den mein Podcastpartner Daniel aufgeschrieben hat. Ich zitiere.
Das ist richtig.
Hier ist die erste Folge der kleinen Schwester des großen Vorlesungspodcastes. So, wer jetzt schon raus ist, egal, kommt zurück, denn Daniel, herzlich willkommen, da bist du wieder.
Hallo.
Mit mir am Mikrofon. Man könnte meinen, wir machen Vorlesungspodcast, aber machen wir gar nicht.
So ist es nicht.
Nee, diesmal nicht.
Ist nur die kleine Schwester.
Was machen wir denn diesmal? Wir machen das Ding, dem wir einen relativ unpassenden Namen gegeben haben.
Seminar-Podcast, aber uns ist nichts Besseres eingefallen.
Das ist korrekt. Wir reden aber nicht wirklich über ein Seminar, sondern wir reden über Seminararbeiten im weitesten Sinne. Also Hausarbeit, Bachelorarbeit, Arbeitsarbeit.
Masterarbeiten, Haushaltsarbeiten.
Ach ja. genau, wir setzen uns also hin mit jemandem, der eine wunderbare Arbeit geschrieben hat und besprechen diese, denn wir finden, das ist so ein bisschen schade. Man schreibt so Arbeit, man beschäftigt sich so super gut mit einem Thema und dann gibt man es dem Dozenten, der liest, sagt, wie er es fand und dann bleibt es liegen. Und das ist so ein bisschen, nee.
Verstaubt in irgendeinem Archiv und man denkt so, die Arbeit hat mehr verdient. Und dafür sind wir da. Wir sind praktisch das, die Arbeit hat mehr verdient.
Wir alle wissen, der Professor liest sowieso nur Einleitung und Fazit.
Ja.
Wir wollen mehr, wir wollen in
auch den Hauptteil lesen.
Auch den Hauptteil lesen und wirklich drüber reden und interessante neue Erkenntnisse für uns und für euch gewinnen. Und das ist auch so ein bisschen unser Füllpodcast für die Ferien, wenn man ehrlich ist, denn Ferien sind nun mal keine Vorlesungen.
Deswegen aber heißt natürlich das, Seminare, das weiß ja jeder und deswegen ist es Seminar-Podcast.
Vorlesungsfreie Zeit.
Podcast.
Freie Zeit. Aber jetzt nicht mehr. Und damit wir das machen können, mit jemandem über eine Arbeit reden, die er geschrieben hat, haben wir uns den wunderbaren Thorsten eingeladen. Thorsten, hallo.
Hallo ihr beiden. Danke für die Einladung schon mal.
Super gerne. Sag doch mal ganz kurz, was studierst du und was hast du geschrieben?
Also ich studiere Kulturanthropologie, auch hier in Mainz. Und ich habe meine Bachelorarbeit geschrieben über Podcasts im weitesten Sinne und genauer genommen über das autobiografische Erzählen in Podcasts, weil mir das so als Phänomen aufgefallen ist.
Und vielleicht nochmal kurz für die Leute.
Geil, das Thema passt ja voll in diesen Podcast rein. Was für ein Zufall.
Podcast. Für die Leute, die zum ersten Mal dabei sind, ich bin Julian, ich habe hier das Intro gesprochen, bin einer der ständigen Moderatoren des Vorlesungspodcasts und auch von diesem Podcast. Aber ich wäre nicht Julian, wenn ich nicht meinen Ying zu meinem Yang dabei hätte, meinen Travolta zu meinem Sinatra. Die beiden haben gar nichts miteinander zu tun. Daniel.
Habt ihr gewusst, wenn man Julian rückwärts ausspricht, kommt Daniel raus?
Das ist korrekt. Absolut hundertprozentig richtig.
Das Ying zum Yang. Genau, ich bin Daniel. Ich bin schon alt, will aber in diesem Jahr noch meinen ersten Job haben. Das heißt, ich studiere nicht mehr lange und deswegen koste ich das jetzt richtig aus, mit Julian noch diesen Uni, diesen Vorlesungs-, diesen Seminar-Podcast zu machen.
Daniel
und das
macht
letzte
extra,
bisschen Studentenleben.
Daniel macht extra gerade Führerschein, damit er Taxi fahren kann. Wir beginnen aber auch in diesem Podcast mit der, was heißt beginnen, wir haben schon begonnen, aber wir machen weiter mit der altbekannten, altbeliebten
nicht-klausurrelevanten Einstiegsfrage. Und dafür bin ich zuständig, weil ich kann einfach die besten nicht-klausurrelevanten Einstiegsfragen stellen. So, die Frage jetzt an dich und auch an uns. Also wir kennen sie schon, du kennst sie noch nicht, Thorsten. Ja. Wann und wo hörst du Podcast? Und denk dran, das musst du dir nicht merken für die Klausur.
Ja, es ist nicht relevant.
Zum Glück, zum Glück. Also ich höre meine Podcasts tatsächlich zu 75% zum Einschlafen. Ich habe mir das irgendwann mal angewöhnt. So bin ich auch ursprünglich zum Thema Podcasts gekommen. Nämlich, dass ich ich hatte irgendwann die verrückte Idee, dass ich, wenn ich beim Einschlafen Wissenschaftspodcasts höre, dass ich dann unglaublich schlau werde. Und
das Buch unter dem Kissen sozusagen.
Ja,
wenn man
so
drauf schläft, dann wird man schlauer.
Natürlich, wenn man nach 15 Minuten Podcast einschläft, kriegt man nicht mehr so viel von den Podcasts mit. Zum Glück gibt es eine Schlaffunktion bei den vielen Podcast-App. Und deswegen habe ich mir das bis heute eigentlich angewöhnt. Ich höre eigentlich jeden Abend zum Einschlafen Podcasts.
Das ist ja abgefahren. Cool.
Ich kriege immer Albträume, wenn irgendetwas läuft, wenn ein Fernseher läuft, während ich schlafe oder irgendeine Kassette läuft oder vielleicht auch Podcasts. Da kriege ich wirklich Albträume, weil da mein Gehirn mit diesen Informationen dann irgendwas macht und mir daraus, vielleicht auch aus dem Podcast, habe ich noch nie probiert, auf jeden Fall Fernsehen, aus Fernsehen mir dann Albträume bastelt. Das ist so schrecklich. Das sind meine schlimmsten Nächte.
Ja,
ich könnte das nicht.
Nee, also bei mir, ich schlafe auch oft dann schon ein, nachdem die Schlaffunktion schon eingesetzt hat. Also manchmal, wenn ich halt müde bin, dann schlafe ich halt schon während dem Podcast ein. Und mir ist auch schon passiert, dass ich vergessen habe, die Schlaffunktion einzustellen. Und dann habe ich halt den ganzen Podcast verschlafen. Und am nächsten Morgen bin ich aufgewacht und wollte dann vielleicht fertig hören oder sowas. Und dann habe ich mich gefragt, ja, habe ich die Folge jetzt fertig gehört? Und was davon habe ich jetzt wirklich gehört? Aber das ist zum Beispiel so eine Sache, das geht zum Beispiel bei Hörspielen ganz schlecht, finde ich. Weil am Ende schläfst du dann irgendwann während dem Hörspiel ein. Und du verpasst dann irgendeinen wichtigen Teil des Buches oder des Inhalts. Ja. Und am Ende weißt nicht mehr, wo du weiterhören musst. Und bei Podcasts ist es halt nicht so schlimm, weil es halt keine kohärente Handlung hat. Also
du könntest wieder einsteigen und der Teil dazwischen ist dann so.
Okay. Ja, genau.
Stimmt. Ah, okay. Ich bin eigentlich so der klassische Public Transport-Hörer irgendwie. Also ich höre halt in Bussen, in Bahnen, wenn ich gehe eigentlich immer, ich habe halt irgendwann so schon diesen Gedanken gehabt, also ne, früher habe ich viel Musik gehört beim Rumlaufen und dann war es aber irgendwann so, ja, Straßenverkehr, Musik hören ist nicht so geil und ich finde halt Podcast ist ein ganz gutes Mittelding, weil man noch hört, was um einen rum abgeht, also ich höre noch irgendwie die Autos, die fahren, aber ich höre halt auch, habe halt auch mehr Entertainment als die nervigen Sachen um mich rum. Kommt aber dann halt auch schon der Negativpunkt, dass wenn man nicht die richtigen guten Kopfhörer hat, und ich will ehrlich gesagt auch nicht immer mit so riesen Kopfhörern rumlaufen, die alles canceln, was um einen rum ist, weil dann ist ja mein Verkehrsteilnehmer-Ding wieder weg.
Ja.
Dann habe ich halt öfter mal, dass ich in der Bahn sitze und dann steigt irgendwie eine Schulklasse ein und ich höre halt keinen Podcast mehr, weil die einfach zu laut sind. Also, dass das dann übertönt wird, das ist so der Nachteil davon. Aber ich bin wirklich eigentlich, ich verbringe halt eigentlich eine Stunde am Tag in irgendwelchen öffentlichen Verkehrsmitteln. Also so halbe Stunde auf die Arbeit, halbe Stunde zurück. Und das sind eigentlich immer Podcast-Zeiten.
Ja, bei mir genauso. Also auf keinen Fall zum Einschlafen.
Das kann ich auch nicht.
Weil dieses Gefühl, was verpasst zu haben, das habe ich dann halt. Ich mache das dann eher so. Also früher habe ich immer 3 Fragezeichen zum Einschlafen gehört.
Mhm.
Früher. Das ist jetzt auch nicht mehr so. Weil jetzt kriege ich ja Albträume. Ich bin ja alt und kriege Albträume. Ja. Nee, aber ich wirklich immer, wenn ich unterwegs bin, Podcasts sind so ein Medium, um die Lücken zu füllen, die kein anderes Medium füllen kann. Dieses, ich bin unterwegs, ich muss meine Augen auf dem Verkehr haben oder so, aber kann trotzdem noch Medien gehen. Also du kannst ja theoretisch dann kein Handy und dir Netflix-Film machen. Könntest du auch. Netflix-Verbindung, keine Ahnung, mit 4G könnte ich machen bei mir. Aber das ist halt zu gefährlich.
Ich mache es tatsächlich auch, wenn ich selber.
Ich habe auch einen Mega-Vertrag übrigens.
Also wenn ich
bin auch reich.
Ja, du bist sehr, du hast auch Wirtschafts-Abi.
Ich habe Wirtschafts-Abi, ja.
ich mache es auch, wenn ich selber fahre. Auch wenn ich selber Auto fahre. Ich weiß gar nicht, ob das erlaubt ist. Liebe Polizei, falls ihr zuhört, ist nur ein Scherz. Das hier ist eine Rolle, die ich spiele. Das bin überhaupt nicht ich. Das ist kein autobiografisches Statement.
Du hast doch gar kein Auto. Du bist Student.
Ja, ich habe mein kleines Auto. Es war ganz, ganz billig.
Das ist so klein, das sieht man gar nicht. Ich wusste gar nicht.
Das ist smart. Das ist wirklich sehr klein. Ich kann damit parken. Nee, es ist gut. Ich höre das, wenn ich selber fahre manchmal. Also meine Freundin ist so, die pennt immer sofort ein, wenn die in dem Auto sitzt, als Beifahrerin. Und wenn die dann weggepennt ist, dann mache ich meistens noch Podcasts ins Ohr, damit was passiert.
Besser als wenn die Freundin redet, ja. Mhm. Das hat er doch gesagt.
Das habe ich nicht gesagt.
Hat er gemeint.
Liebe Freundin, falls du das hörst, der Podcast ist nicht autobiografisch. Das ist eine Rolle, die ich spiele.
Ja.
Okay, aber damit haben wir diese Klausur, nicht klausurrelevante Einstiegsfrage. Das muss man sich nicht merken, könnt ihr sofort wieder vergessen.
Was vergessen?
Aber jetzt beginnt der wichtige Teil, den ihr nicht vergessen müsst.
Nicht vergessen, denn
nicht vergessen jetzt dürft.
Wollen wir loslegen mit einem kleinen Impulsvortrag, der uns Impulse gibt und unseren Puls erhöht. Von Thorsten, darüber, worüber deine Arbeit ging, weil der Zuschauer, Zuhörer will es auch wissen.
Ja.
Hoffe ich.
Ich habe sie auch nicht gelesen, die Arbeit. Doch, ich habe sie gelesen.
Stark, Daniel.
Also, wie gesagt, mein Podcast dreht sich im Grunde um autobiografisches Erzählen in Podcasts und der Titel lautet, wir bekommen dadurch mehr ein Gesicht als Zitat und dann zur Konjunktur autobiografischen Erzählens im Medium Podcast. Bei mir hat auch alles mit einer Problem- und Fragestellung angefangen.
Moment, ich muss direkt unterbrechen. Ich finde es richtig geil, wie du es gelöst hast. Ich liebe das, wenn man so irgendwas Cooles und dann so zu, wenn so das Understatement mit zu anfängt und dann noch ein paar schlaue Wörter drin ist, ist Wissenschaft on point, finde ich geil.
Ja, wir haben da auch wirklich lange dran gefeilt, ich und meine Dozentin, da haben wir wirklich, also wir haben bestimmt da zusammen dann irgendwie 20 Minuten gesessen, haben Wörter hin und her geschoben.
Ja, ey, Titel ist wichtig.
Und dann hatten wir zum Beispiel, ich hatte mehrere Zitate vorbereitet, die in den Titel kommen könnten und am Ende war es dann aber zum Teil, war dann zum Beispiel das Wort erzählen schon in dem Zitat drin und dann konnte ich aber nicht zweimal das Wort erzählen in den Titel haben. Und deswegen habe ich dann eine gute Mischung aus Zitat und Untertitel gesucht, die dann gepasst hat. Und da haben wir uns dann darauf geeinigt.
Nice.
Im Journalismus sagt man immer, wenn man Zitat als Überschrift nimmt, dann hat man hat man keine gute Überschrift oder man hat keine Kreativität, eine eigene zu finden. Aber das will ich, in wissenschaftlichen Arbeiten ist das anders.
Mhm. Bestimmt. Ja, man muss ja auch irgendwie Interesse generieren. Und bei wissenschaftlichen Arbeiten ist das immer nochmal extra schwer als beim Zeitungsartikel oder so. Weil Zeitungsartikel sind eh kürzer und ein bisschen knackiger formuliert und so weiter. Und ich glaube, so ein langer Titel, wenn ich jetzt nur den Titel zur Konjunktur autobiografischen Erzählens im Medium Podcast genommen hätte, ist das nicht ganz so spannend für Nichtwissenschaftler, als jetzt, wenn man noch ein Zitat davor setzt.
Das ist ja theoretisch auch dein Forschungsinhalt sozusagen. Von daher, es gibt ja schon.
Klar.
Du hast ja darüber geforscht und das war deine, das sind ja deine Ergebnisse dann.
Ja,
von daher,
genau.
Ja. Doch, macht schon Sinn in der wissenschaftlichen Arbeit, mehr als im Journalismus.
Mhm.
Okay.
Also wie gesagt, die meisten wissenschaftlichen Arbeiten fangen immer mit einer Problem- und Fragestellung an. Und das war bei mir nicht anders. Bei mir war es halt die Beobachtung, dass in deutschen Podcasts, die ich halt selbst privat höre, dass es da immer mehr solche Labe-Podcasts gibt, dass es das biografische Erzählen in fast allen Podcasts irgendwie ein Bestandteil ist, weil die Podcaster halt auch gerne aus ihrem Leben erzählen. Und dann habe ich mich halt gefragt, warum ist das so? Warum hat sich das so durchgesetzt, dass das bei vielen Podcasts der Fall ist? Wie das mit dem Interesse der Zuhörerschaft auch korreliert? Ob das für die Zuhörer noch interessanter macht? Wie gesagt, das war jetzt so meine Fragestellung quasi. Das war das, was mir aufgefallen ist. Und dann musste ich natürlich zuerst ins Fach einordnen. Dann ist mir direkt aufgefallen, dass in der Kulturanthropologie, was ich studiere, nichts zu Podcasts gibt. Wirklich rein gar nichts.
Das ist ein Skandal.
Beste Voraussetzung.
Ist ein Skandal?
Beste Voraussetzung für eine Arbeit, aber ein Skandal.
Ja. Nee, aber es war tatsächlich für mich auch so, das war ein Medium, das ist jetzt ein Medium, das jetzt auch nicht mehr so jung ist. Das gibt es jetzt auch schon wieder fast 15, 20 Jahre irgendwie. Und dass es dazu noch nichts gibt, das hat mich dann doch überrascht. Und ich habe mich so an medienwissenschaftlichen Arbeiten entlang gehangelt und ein bisschen Soziologie und so mit reingenommen. Und das trotz dem Fakt, dass sowohl Medien als auch das Erzählen innerhalb von Medien eigentlich ein großer Bestandteil unseres Faches ist. Und da habe ich mich halt schon trotzdem gewundert, warum das so ist. Und ich habe mich dann trotzdem dann eingeordnet zwischen Erzählforschung und Medienforschung, so ein bisschen, was so ein paar Richtungen in meinem Fach sind.
Man muss sich tatsächlich so oft, wenn man sowas relativ Modernes macht, irgendwie in der Wissenschaft dann anderen Disziplinen zuwenden, weil die eigene, gerade wenn du sowas machst wie irgendwie Kulturanthropologie oder so ein Fach, was dann nur vielleicht am Rande Berührungspunkte hat oder wo es nicht so, sag ich mal, nicht mal am Rande, aber es ist nicht so offensichtlich.
Mhm.
Und dann ist es irgendwie, die Wissenschaft ist manchmal so langsam mit Sachen. Manchmal sind die wirklich super schnell und dann sind 10 Studien über Donald Trump raus, bevor er gewählt wurde, klar. Aber auf der anderen Seite sind dann so Sachen, wo du denkst, das müsste doch längst einer gemacht haben.
Aber das ist ja auch der Unterschied zwischen Geistes- und Naturwissenschaft so ein bisschen. So Physik, die forschen an den Sachen, die morgen irgendwann jeder hat oder übermorgen erst jeder hat. Und Sozialwissenschaften, Geisteswissenschaften sind eher die müssen ja erstmal, die gucken eher zurück, außer Philosophie vielleicht, die gucken dann auch nach vorne. Aber die meisten Geistessozial gucken sich so an, was war denn in der Vergangenheit oder was ist gerade, aber die gucken weniger in die Zukunft.
Ich glaube, du
so
brauchst doch einfach, es ist normal. Vielleicht auch einfach so eine kleine Krankheit des Systems, in Anführungsstrichen, weil die Leute, die Wissenschaft betreiben, ein gewisses Alter haben müssen, weil du bis du relevant in der Wissenschaft bist, bis du promoviert hast, habilitiert hast, was auch immer, hast einfach ein gewisses Alter erreicht und dann interessierst du dich vielleicht nicht mehr so unbedingt für, Ausnahmen bestehen die Regel, aber so Snapchat, Podcasts, Pokémon Go oder so. Ja. Mir hat neulich ein Dozent gesagt, man müsste ja mal was über Pokémon Go forschen, wo ich mir gedacht habe, Alter, spielt keiner mehr.
Na, das stimmt nicht. Aber,
ja, okay, aber du weißt, was ich meine.
Ja. Aber der Hype ist halt vorbei.
Müsste man jetzt mal machen, so, ja, das mal erforschen, das wäre ja was.
Ja.
Okay.
Es dauert auch bestimmt noch 20 Jahre, bis irgendjemand mal was zu Musical.ly forscht. Vor allem, weil ich glaube, die meisten Erwachsenen wissen zwar mittlerweile, was Snapchat ist, aber ich glaube, so Sachen wie Musical.ly, was jetzt so die 10-, 11-Jährigen gerade gut finden.
Meine Mutter hat Snapchat.
Glückwunsch, Daniel.
Ja, ich war letztens überrascht, als meine Mutter sich bei Instagram angemeldet hat und ich eine Benachrichtigung bekommen hat. Aber meine Mutter hat halt noch nicht mal gewusst, was Instagram ist. Die wollte einfach nur bei einem Wettbewerb mitmachen und dafür hat sie einen Instagram-Account.
Ja.
Ja, aber es ist halt immer so, natürlich, und die Kulturanthropologie ist eine Alltagswissenschaft.
Mhm.
Und es muss natürlich erstmal im Alltag der Menschen ankommen, bevor wir darüber forschen können.
Ja.
Und es braucht auch einen gewissen Stellenwert. Und ich glaube, besonders beim Stellenwert lag Podcasts, sagen wir mal, vor 10 Jahren einfach noch zu weit von einem richtigen Stellenwert im Alltag der Menschen entfernt. Aber heutzutage hören halt junge Menschen so zwischen, was weiß ich, 20 und 30 Jahren hören einfach viele Leute Podcasts und deswegen hat das auch einen gewissen Stellenwert und deswegen habe ich das auch drüber forschen wollen.
Und wer diesen Schwellenwert überschritten hat, das klären wir in der nächsten Folge. Also in der nächsten, im nächsten Abschnitt, Themenbereich.
Ja.
Ich weiß schon, worauf ich hinaus will. Julian weiß noch nicht, aber da kommen wir schon noch zu.
Ja, gut. Ich habe mich dann natürlich geguckt, über welche Podcasts ich schreiben könnte, welche ich da integrieren könnte in meine Forschung. Und da bin ich als allererstes bei einem Podcast namens Der Anruf gelandet. Das ist ein Podcast, den gibt es erst seit letztem Jahr, aber bin ich über Umstände da dran geraten. Und das ist ein Podcast, da rufen Leute an, so ein bisschen Domian-mäßig.
Moment, bevor du sagst, um was es geht, möchte ich noch kurz sagen, als ich deine Arbeit gelesen habe und zum ersten Mal den Titel dieses Podcasts gelesen habe, den ich nicht kannte zu dem Zeitpunkt, hat mein Kopf in folgender Stimme gelesen.
Der Anruf.
Ja, ich glaube, nee, also das Intro wird von der Frau gelesen.
Passt also, gar nicht. Ich habe da gelesen, worum es geht, passt gar nicht. Aber ja. Hey, ist noch da.
Aber es hört sich auch wie ein guter Krimi an eigentlich, ja, ne? Der Anruf. So könnte irgendwie
Stephen King Roman sein. Oder? Ist eher ZDF, oder? Weiß ich nicht.
ZDF-Krimi?
Wie hast du dir das vorgestellt? Ja, Film Noir, ZDF?
Ja,
oder?
So düster. Oder ja, Hollywood? Aber es war so schlecht düster. Ja, ZDF ist eigentlich gut.
Okay, eigentlich trifft mir
gerade. Wir sind hier in Mainz, ich denke alles in ZDF.
Ja, genau. Ja. Lerchenberg. Immer der Lerchenberg schuld. Ja.
Mainz und Lerchenberg.
Lass mich direkt zum Podcast kommen.
Ja, also das Konzept von Der Anruf ist hauptsächlich, dass es ein Interviewformat mit einem vorher unbekannten Gesprächspartner. Das heißt, es ruft jemand an, der Anruf, deswegen der Name. Und die beiden Moderatoren, Johannes und Clemens, die sprechen dann so zwischen einer halben und einer ganzen Stunde mit dem Anrufer über das Leben. Und zwar über alles. Also nothing is off the table. Also wirklich. Und das Interessante ist halt, weil die Leute, die wissen halt wirklich, also der Termin wird von der dritten Person ausgemacht. Und deswegen kennen die halt noch nicht mal den Namen der Person. Die rufen an und dann werden die direkt in das Gespräch geschickt. Und das fand ich halt wirklich passend, wenn ich über autobiografisches Erzählen schreiben möchte. Weil das nicht nur bedeutet, dass ich dann auch den Inhalt möglicherweise mit rein hätte nehmen können, sondern das heißt ja auch, dass die Moderatoren sich auch schon mit dem Thema so ein bisschen beschäftigt haben. Die haben drüber nachgedacht, was ist interessant, und dann sind sie auf das Ergebnis gekommen, Podcast. Autobiografisches Erzählen in einem Podcast. Und dann habe ich die angeschrieben, die beiden, an die offizielle Mailadresse, und der Johannes von den beiden, der hat mir geantwortet, und habe ich mit dem ein Interview ausgemacht und habe den interviewt, und das war mein erstes Interview, was ich dann auch in die Arbeit integriert habe.
Und ganz ähnlich wie wir haben die ja auch ein kleines Schwesterformat, wissen viele nicht, habe ich mal recherchiert, heißt die E-Mail, ist eigentlich das gleiche, aber die tippen die ganze Zeit, also im Prinzip hört man eine Stunde lang Tippgeräusche.
Ist 1. April hier oder was? Was ist denn hier los?
Wir können ja behaupten, dass wir es am 1. April aufgezeichnet haben, also.
Ja, genau.
E-Mail.
Ja, und das war das erste von drei Interviews, das ich geführt habe für meine Arbeit. Die anderen beiden, das waren einmal noch mit René, der wohnt hier in Mainz auch, den habe ich dann über Kontakte gefunden, aber den habe ich als Hörer interviewt, der hat keinen eigenen Podcast, und ich wollte halt mal einfach so erfragen, was der erstens von Podcasts allgemein hält und was er von diesem Podcast im Speziellen hält. Und dann habe ich noch Nico interviewt, den kannte ich vorher schon so ein bisschen entfernt. Und der ist einerseits Hörer von Der Anruf und andererseits hatte seinen eigenen Podcast. Und der hat natürlich dann einen Einblick in beide Bereiche. Der kann der Anruf-Podcast so ein bisschen von außen betrachten. Und gleichzeitig kann er halt aber auch seine eigene Perspektive als Podcaster mit reinbringen.
Sind nicht die meisten Podcast-Hörer, also die meisten Podcast-Macher auch Hörer? Also andersrum wird es schwieriger. Die meisten Hörer sind nicht Podcast-Macher, aber.
Also ich weiß jetzt nicht, ob zum Beispiel jemand wie Jan Böhmermann in seiner Freizeit noch andere Podcasts.
Der Name ist gefallen. Da ist er gefallen, zum ersten Mal.
Zum ersten Mal. Steht auch in der Arbeit.
Ja. Er wird noch öfters vorkommen.
Ja. Also der Nico hat einen Podcast namens Multimaniacs, ist aber ein themenspezifischer Podcast. Da geht es um Nerdkram und so weiter, ein bisschen popkulturmäßig. Und mit den dreien habe ich dann Interviews geführt. Die waren alle so 45 bis 75 Minuten lang. Ich habe die transkribiert, und dann habe ich die Interviews halt auf den Inhalt analysiert. Und da bin ich dann auch so langsam dann ans Eingemachte gegangen, weil ich muss dann halt selbst raussuchen, welche Ansichten haben sie gemeinsam, welche haben sie unterschiedlich, wo kann man irgendwie einen Trend feststellen, irgendwie was alle verbindet und so weiter. Und da habe ich halt mich drauf fokussiert und dann versucht, das Ganze, wie gesagt, in ein Format zu bringen, dass man daraus irgendwie herausfinden kann, warum diese Podcaster erzählen. Und auch so ein bisschen habe ich dann auch noch mit reingenommen, wie sie erzählen. Also auf welche Art und Weise sich das Erzählen von den beiden Podcastern, Nico und Johannes zum Beispiel, unterscheidet. Mhm. Ja, und das ist eigentlich meine Bachelorarbeit gewesen. Ich weiß nicht, ob ihr noch spezielle Fragen habt.
Bist du ganz alleine auf diese Idee gekommen? Hast du dir das ganz alleine ausgedacht?
Ja, und okay. die Frau, die bei der ich meine Bachelorarbeit abgegeben habe, die hat mir dann auch nochmal danach in die Augen gesehen, gut gemacht haben sie das. Oh. Und ich glaube, das ist so ihre Masche so ein bisschen. Ich glaube, das macht sie bei jeder. Nein, also ich will es ja nicht negativ. Das ist ja schon eine schöne Geste irgendwie. Ja. Aber
sie hat es ja nicht mal gelesen, gell? Also.
Ja, nee, aber ich habe es pünktlich abgegeben am Tag der Abgabe. Okay. Ich glaube, und zwar alles richtig. Ich habe 2 Exemplare abgegeben und so weiter. Aber meine Kommilitonin, die am gleichen Tag abgegeben hat, die habe ich dann danach nochmal gefragt. Und ihr hat es das Gleiche dann gesagt. Also ich glaube, dann war es für mich nicht mehr so speziell irgendwie. Ich dachte schon so, ach ja, jetzt habe ich was gut gemacht.
Niemals nachfragen.
Dann sagt es
bei Kollegen so, das ist immer.
Die Illusion kann nur genommen werden.
Ja.
Ja, genau. Also wir würden jetzt noch mal tiefer einsteigen. Wir würden jetzt noch mal.
Gerne.
Wir haben uns das natürlich auch sehr intensiv durchgelesen.
Sehr intensiv.
Intensiv. Das ist
die einzige Art, in der ich überhaupt lesen kann. Ich lese alles sehr intensiv.
Und ihr wisst, wenn wir sehr intensiv sagen, dann meinen wir sehr intensiv.
Twitter ist für mich Minenfeld.
Genau. Wir noch mal ein paar interessante Sachen, die uns so aufgefallen ist. Können wir die noch mal ein paar Fragen stellen? Vielleicht können wir auch zusammen ins Gespräch kommen. Genau.
Auf jeden Fall, ja.
Die Diskussionsrunde, die es normalerweise nach so einem Vortrag immer gibt.
Das ist eigentlich ganz Standard. Ja. Wir gehen teilweise auch schon irgendwie tief rein, wenn du irgendwo sagst, ey, was meint ihr? Mir habe ich 35 Seiten geschrieben, ich erinnere mich nicht an jede. Alles cool, so, dann sag einfach Bescheid und wir gucken nochmal zusammen. Kriegen wir auf jeden Fall hin. Und ich denke, es macht einfach Sinn, bei sowas mit einer Fußnote anzufangen. Denn wir alle wissen, der Teufel steckt in den Fußnoten.
Ja, und der trägt Prada.
Oh, da fängt's schon an. Da fängt's schon an.
Prada und auch andere Schuhe.
Alpha.
Danke für die Spende, Prada. Also du hast hier eine Fußnote, gleich auf der ersten Seite. Und das fanden wir, das ist uns beiden parallel aufgefallen. Wir haben die unabhängig voneinander gelesen, deine Arbeit. Und die Frage, die sich daraus ergibt, wie geht ihr eigentlich mit dem Gendern in schriftlichen Hausarbeiten? Gibt es da in der Ethnologie irgendwie besondere Vorgehensweisen oder?
Also erstmal, wir sind nicht die Ethnologie, wir sind die europäische Ethnologie, wir sind die Kulturanthropologie. Ich habe zum Beispiel in meinem Auslandssemester hatte ich auch ein paar Kurse in Richtung Ethnologie gingen und da sieht man schon, dass es da Unterschiede gibt, zwar nicht im Themengebiet, aber in der Herangehensweise vor allem. Aber mit dem Gendern gibt es eigentlich in unserem Style-Sheet eine ganz einfache Lösung. Da steht entweder beide Geschlechter nehmen oder diese Fußnote anbringen und zu sagen, ich werde zur besseren Lesbarkeit nur ein Geschlecht, das männliche, verwenden. Und deswegen, und weil das dann natürlich weniger Arbeit ist, habe ich mich dann für diese Lösung entschieden. Mhm. Vor allem, weil 90% meiner Arbeit habe ich mit 3 männlichen Podcastern gesprochen. Ja, okay. Und ja, sind wir mal ehrlich, die meisten Wissenschaftler, über die ich gesprochen habe, die waren auch männlich. Und deswegen habe ich mich dann einfach für die einfachere Lösung entschieden. Jetzt nicht immer überall Podcaster und Podcasterinnen oder Hörer und Hörerinnen, sondern einfach Podcaster und Hörer.
Das zeigt ja immer, dass man genug zu sagen hatte an Inhalt, um seine Seitenzahlen zu füllen, weil ich habe immer den Eindruck, wenn Leute darauf bestehen, Hörer, Hörerinnen und alles andere noch aufzuschreiben, das sind ja über den Kurs der Arbeit gewinnst du ja eine Seite. Das ist ja der Wahnsinn.
Ja, wahrscheinlich, gell?
Ja.
Ja. Aber ich finde, wenn man dann gendert, muss man das schon ausschreiben, dieses Ganze mit Unterstrich, Sternchen. Ja. Also ich glaube, ich finde, das ist die beste Form, wenn man das dann ausschreibt, Hörerinnen und Hörer. Mhm.
Ich habe mal gehört, dass es eben Leute gibt, die dieses Hörer-Sternchen innen machen, weil das Sternchen noch die Gruppe repräsentiert, die sich nicht in Hörer oder Hörerin eingliedern lassen möchte. Und so eben, dass das Sternchen deshalb für die Leute, die das halt machen, der beste Weg sei.
Also Mann, Frau und alles, wenn sich jemand dazwischen
oder sonst wo, abseits des Spektrums, dann ist das, soll das mit dem Sternchen zumindest angedeutet sein. Was ich vom Gedanken her nett finde, ich finde persönlich mach's auch nicht. Ich wäre auch zu der Lösung gegangen, die Thorsten gewählt hat. Also finde ich absolut legitim, da eine Fußnote zu machen. Finde ich auch so irgendwie das Sicherste. Weil wenn du es dann einmal vergisst, dann schießt du dir ins eigene Fleisch und das ist doch blöd.
Klar.
Plus diese Nummer mit der einen Seite, die man spart. Was soll das?
Ja, ich muss ganz schön viel kürzen bei meiner Arbeit. Okay, aber können wir jetzt ja mal ein bisschen weitergehen im Punkt. Hast du was, Julian?
Ich habe eine Frage. Ja, du hast dann auf der Seite 2, das ist noch Teil deiner Einleitung, da geht es dann so ein bisschen um die Hörerschaft oder sag ich mal um die Relevanz des Medium Podcasts und du schreibst, dass 27% der 14- bis 29-jährigen Podcasts hören würden. Was ich mega interessant finde, weil es ist ja eine sehr junge Zielgruppe hier, 14 bis 29, würdest du sagen, Podcast ist generell ein Medium mit einer jungen Zielgruppe?
Ich glaube, das ist dann tatsächlich auch eher ab 20 die Zielgruppe, aber die sind dann halt damit eingerechnet. Ich habe ja auch diese Forschung, diese quantitative Forschung nicht gemacht. Das habe ich aus einer Studie, glaube ich, von ARD und ZDF. Die machen ja jedes Jahr eine
Online-Studie.
Die Online-Studie, genau. Okay. Und da haben sie seit 2-3 Jahren haben sie, glaube ich, auch das Thema Podcasts endlich mal mit einbezogen, dass man da auch ein paar Zahlen hat. Und das waren jetzt dann so die, sagen wir mal, aussagekräftigsten Zahlen, weil ich habe jetzt so Leute, die das täglich hören, haben sie, glaube ich, auch erfragt und das sind dann halt nur 4% oder so, oder die das dann wirklich so regelmäßig hören. Aber die Leute, die wirklich ab und zu Podcasts hören, das haben sich halt in der Gruppe befunden und da habe ich dann schon gedacht, ja, das ist schon irgendwie was Aussagekräftiges, weil man geht davon aus, dass irgendwie hohe Prozentzahlen der Menschen Radio hören, dass die hohe Prozentzahlen der Menschen Fernseh gucken und Zeitung lesen oder sowas, aber oder auch im Internet irgendwie unterwegs sind, aber dass halt wirklich fast ein Drittel der Menschen Podcast hören und wahrscheinlich dann auch irgendwie einen Lieblingspodcast haben oder so, das fand ich dann schon interessant.
Ja. Ich finde auch Podcast hören, das ist so ein Gedanke, der mir beim Lesen deiner Arbeit kam, ist irgendwie auch schon relativ intim, weil man das so für sich macht. Also, weißt du, du sitzt ja jetzt nicht
du
mit.
Teilst
setzt
es
dich
nicht.
Ja jetzt ja, nicht klar. Mit einem Kumpel hin und sagst, komm, wir hören mal zusammen Podcast. Das wäre irgendwie, also zumindest in meiner, vielleicht macht das jemand, aber ich.
Ich habe mir mal so ein Ding gekauft, so ein Splitter. Kennt ihr das? So ein AUX-Anschluss, der sich dann aufteilt in zwei. Das heißt, jeder könnte seine Ohrstärke da reinmachen, man könnte zusammen was
hören. Ja, oder man hört einfach über Lautsprecher.
Ja, das ist genau.
Ja, über Lautsprecher, okay.
Und es ist aber auch, wenn du jetzt mich siehst mit meinen Kopfhörern in der Bahn oder so, dann die meisten Leute denken wahrscheinlich, der hört Musik.
Ja.
Weil du siehst ja nicht so richtig, was ich jetzt höre. Ist ja auch nicht relevant eigentlich, aber man kriegt das nicht so mit wie andere Sachen, wenn Leute vorm Fernseher sitzen oder so, das ist irgendwie aktiver. Ich rede auch seltener mit Leuten über die Podcasts, die ich höre, als jetzt über die Fernsehsendungen, die ich gesehen habe.
Das stimmt. Aber was du jetzt auch gerade gesagt hast, dass man bei Leuten, die man in der Straßenbahn oder im Bus sieht, nicht unbedingt denkt, dass die Podcasts hören. Das war auch für mich zum Beispiel ein Grund, was du vorhin gesagt hast, du am liebsten Podcasts in den öffentlichen Verkehrsmitteln hörst. Was mich davon immer abgeschreckt hat, weil ich bin dann irgendwann, habe ich in der Straßenbahn gesessen, habe irgendwann so angefangen zu lachen, weil irgendjemand im Podcast einen Witz erzählt hat.
Klassiker.
Und dann dachte ich mir so, ja, okay, jetzt denken wahrscheinlich alle, ich lache über irgendein Lied oder was weiß ich. Oder die denken, ich bin einfach nur verrückt oder sowas.
Das ist mir auch schon, ich habe schon richtig gelacht.
Da hört man so viele Geschichten in der Bahn. Genau.
Das, ja.
Auch so Leserzuschriften. Oh, ich musste so lachen, als ich euren Podcast gehört habe und alle haben mich angeguckt.
Ja, genau. Ja, genau.
Ja, ja. Das hört man oft von so Podcasts, die es dann auch von in dem Podcast berichten, wie sie Leserzuschriften bekommen von Leuten, die komisch angeguckt werden in der Bahn.
Nee, aber was du gesagt hast, dass es so eine persönliche Erfahrung ist, das hat, glaube ich, auch was damit zu tun, dass man es halt wirklich auch oft über Kopfhörer hört, dass man es so wirklich direkt an sich dran hat und dass das auch so ein persönliches Gespräch ist, was ich auch in meiner Arbeit irgendwie versucht habe rauszubringen, dass das ein persönliches Medium ist, weil man sich quasi in einem Gespräch befindet, auch wenn man halt passiver Teilnehmer dieses Gesprächs ist.
Ich finde, man ist sich auch nicht so bewusst, oder ich bin mir nicht so bewusst, deswegen finde ich, Podcast hat irgendwie mehr Platz für so Persönliches als jetzt Radio oder so, weil beim Radio weißt du immer, das schickt der gerade an zig Millionen Leute raus, so jeder, der auf diese Funkwelle vorbei zappt, der hat das, aber ein Podcast musst du dir ja schon, also es gibt ja jetzt keinen Podcast-Shuffle oder ich stell mal am Wellenregler rum, zumindest, vielleicht gibt's das auch, aber ich kenn's nicht.
Es ist nicht linear anhand eines Sendeplanes.
Ja, und ich finde auch, ich
kein
bin mir
Rundfunk.
Nicht so bewusst, ich denke mir immer, die erzählen das nur mir, aber es ist ja Quatsch, aber wenn man drüber nachdenkt, weiß man's, aber man denkt nicht so drüber nach wie beim Radio, weiß man immer, finde ich, das geht gerade an alle Menschen raus, weil die sprechen ja halt auch oft irgendwie Sachen an. Podcast ist auch so zugeschnitten auf mich, weil ich ja nur die höre, die ich hören will und Radio hört man mal auch mal so.
Und Podcast ist immer noch sehr nischig und Radio eher Mainstream.
Genau, und deswegen fühlt sich das noch so näher an mir an.
Vor allem, was der Johannes mir zum Beispiel in dem Interview erzählt hat, ist, dass er ist ja auch Radiomoderator, in seinem Hauptberuf, dass er sich da halt immer Gedanken machen muss. Ja, also ich muss jetzt wirklich den Mainstream ansprechen, weil ich will möglichst viele Hörer haben und nicht nur die, die mich besonders mögen, sondern ja, ich will alle haben. Und deswegen sage ich jetzt genau die Sachen, die den Mainstream ansprechen, und ich spiele die Musik, die den Mainstream ansprechen, oder ja, den Mainstream des Radiosenders dann in dem Fall. Und Podcast, da sucht man sich halt wirklich, man entscheidet sich davor, für diesen Podcast anzuhören, und dann kann man, weiß man auch, dass man die Aufmerksamkeit der Leute hat. Und dann kann man auch quasi das erzählen, was man eigentlich erzählen möchte.
Ja, und man ist ja auch beim Radio immer auch irgendwie die Stimme von dem Sender, auf dem man stattfindet. Und ich finde, beim Podcast ist man einfach nur die Stimme seines Podcasts. Das ist irgendwie so dein Ding.
Mhm. Das stimmt. Die Konjunktur des Erzählens. Mhm. Was hat es damit auf sich?
Ja, also das habe ich mir aus einem Text von Ingo Schneider, einem Kulturanthropologen, entliehen quasi.
Ingo, wenn du zuhörst, liebe Grüße.
Grüße.
Wenn er zuhört, dann von mir auch. Danke für den Text, der hat mir weitergeholfen. Aber ja, es geht halt darum, dass, dass in der Kulturanthropologie hieß es lange, dass die Kultur auf dem Rückgang ist, dass sie verschwindet, dass das deutsche Märchen, also die Kulturanthropologie hat ihre Wurzeln in der Volkskunde.
Diesen Teil fand ich sehr absurd irgendwie, da dachte ja, ich so, wie bitte?
Ja. Also und der Volkskunde, so bis in die 70er Jahre, wurde das alles so romantisiert, dieses ganze Märchen, das Märchen, die Sage und so weiter. Da gab es dann nur 5 Geschichtstypen, ich sag jetzt 5, yeah, die Zahl stimmt jetzt nicht genau, aber sagen wir mal die Märchen, Sage, Mythos und so weiter. Mhm. Und was da nicht reingepasst hat, das wurde nicht erforscht, weil das nicht erforschenswert ist.
Das galt dann auch nicht als richtige Geschichte.
Das galt ist ja nicht nur als Kultur. Das galt
als Kultur sogar.
Ja.
Wow.
Da hat dann Ingo Schneider drüber geschrieben, dass das eigentlich in Zeiten des Internets wird so viel erzählt wie noch nie zuvor. Also ja, man hatte die Möglichkeit, jeder kann einen YouTube-Channel aufmachen, jeder kann auf seiner Facebook-Seite irgendwas erzählen. Es wird so viel erzählt wie noch nie zuvor, und das nannte er dann halt die Konjunktur des Erzählens. Mhm. Und die habe ich halt dann auch wieder auf das Podcasten übertragen, weil hier wollte ich ja herausstellen, dass es da gerade eine Konjunktur des biografischen Erzählens gibt. Und das ist natürlich selbstverständlich, wenn jeder die Möglichkeit hat zu erzählen, dann werden solche Themen wie das eigene Leben immer wieder angesprochen. Und deswegen habe ich das integriert dann in meine Arbeit.
Das klingt so nach diesem immerwährenden Kampf so zwischen Popkultur und sozusagen der Klassik. Also es gibt ja, so eine Art Kultur, die besser ist als andere. Mhm. Und dann gibt es halt die Kultur, Trivialkultur sozusagen. Mhm, oder ja, ich liebe die Popkultur. Kleiner Plug, ich habe Ready Player One gesehen, was ja sozusagen von ein paar Kritikern als so der heilige Gral der Popkultur beschrieben wird, zumindest das Buch. Mhm. Ja, kann man so sehen, muss man nicht. Ist
hast
auf jeden Fall, dass das.
Auch gelesen?
Nee. Hm. Aber sozusagen, das ist ja Popkultur, und ich feiere Popkultur einfach. Also deswegen finde ich auch wahrscheinlich Podcast so gut, weil da so viel Popkultur und Trivial und Alltagskultur drinsteckt.
Ja, die Überschneidung ist auf jeden Fall riesig. Was ich auch spannend finde, dass du auf Seite 2 hast du geschrieben, aufgrund der fehlenden Zeitvorgaben und Genrebegrenzungen könnten die Macher von Podcasts oftmals eigenständiger entscheiden, was sie von sich preisgeben und was nicht, und dass diese Freiheit in anderen Medien oft nicht so sehr da sei. Da möchte ich ehrlich gesagt so ein bisschen widersprechen, weil ich finde das ein Stich zu allgemein. Also hättest du jetzt hier gesagt, so in klassischeren Medien à la Fernsehen, Radio etc. Ja, bin ich voll bei dir, aber ich finde, auf einem YouTube-Kanal oder natürlich irgendwie auf deinem Influencer-Instagram-Profil, folgt mir, ich habe bestimmt so 5 Follower und ich mache Hundebilder.
Du hast sogar einen Hund auf dem Kopf.
Ich habe mein Handle vergessen, also folgt mir vielleicht doch nicht. Oh, es ist der gleiche wie auf Twitter, @tankoff2909, können wir doch folgen, geil.
Oh nein.
Jedenfalls, was ich sagen wollte, ich gucke nochmal, ich glaube, dass einfach in diesen neuen Medien diese Demokratisierung der Medien so ein bisschen stattfindet und jeder so ein bisschen machen kann, was er will, egal wie lange, wie kurz, wie abgefahren.
Ja, da würde ich dir auf jeden Fall zustimmen, wobei das mit der Zeitbegrenzung würde ich nochmal so ein bisschen einschränkend sehen, weil zeig mir mal ein YouTube-Video, was länger als 2 Stunden geht. Und ich zeig dir 20 Podcasts, die länger als 2 Stunden sind. Also das scheint sich da schon noch ein bisschen extremer zu sein. Dem Einwand stimme ich auf jeden Fall zu. Also es ist hauptsächlich auf die alten Medien begrenzt. Fernsehen, Radio, Zeitung und so weiter. Mhm. Wo man festgegebene Maßstäbe hat, in denen man irgendwie sein Produkt abliefern muss. Und in den neuen Medien ist es auf jeden Fall anders. Aber ich habe dann trotzdem nochmal herausstellen wollen, dass Podcast dann nochmal extremer ist, weil man halt wirklich quasi unendlich viel Zeit hat, weil man quasi sein eigener Chef ist. Ja. Was zum Beispiel bei YouTube-Channel, wenn man sich YouTube-Channel anguckt, die werden auch von Firmen schon teilweise übernommen, dass es da irgendwelche Vermarkter gibt, die dann sagen, okay, ihr müsst jedes Video 10 bis 15 Minuten immer PG-Inhalte, immer das und das machen. Und,
aber YouTube war auch mal so wie Podcasts. Ich glaube, das ist einfach nur eine ganz normale Entwicklung. So von ein Medium ist neu, wird von Amateuren genutzt, professionalisiert sich langsam und YouTube bewegt sich ganz klar wieder in Richtung lineares Fernsehen. Und auch Twitch bewegt sich auch langsam dahin mit den, am Montag wird dann der Streaming-Plan veröffentlicht, so, ich gehe die dann und dann in der Woche online und mache das und das. So, das ist schon wie ein Sendeplan im Fernsehen, wie als würdest du eine Fernsehzeitschrift aufschlagen, was läuft heute? Das kannst du am Anfang der Woche schon sehen und so.
Ja.
Und vielleicht ist es einfach nur, Podcasts sind jetzt noch 15 Jahre alt, also nach dem neuesten Boom vielleicht 6 Jahre alt, 6, 7 Jahre alt. Und das ist jetzt in den nächsten 4 Jahren und man merkt ja schon, das wird deutlich professionalisiert im Moment auch schon. Die ganzen großen Medien, Spiegel, Zeit, Süddeutsche fangen auch alle an. Selbst die FAZ fängt an. Selbst die fängt an, jetzt Podcasts zu machen. Mhm. Und wenn die FAZ Podcasts macht, dann sind wir schon, dann sind wir nicht mehr bei den Amateuren sozusagen.
Vor allem, das ist ja auch was, was ich in der Arbeit angesprochen habe, dass Seiten wie Spotify einsteigen oder Audible oder sowas.
Ja, genau.
Das ist für mich jedenfalls der entscheidendere Faktor eigentlich, weil sobald halt irgendwie Spotify den Podcast-Markt so für sich gewinnt und im Moment würde ich jetzt mal schätzen, dass das so laufen wird, vielleicht, dass, weil es werden ja mittlerweile schon fast alle Podcasts auch auf Spotify angeboten. Ja.
Wenn du groß genug bist.
Ja.
Die wollen uns nicht.
Also wie siehst du das denn so? Weil früher, also iTunes war ja auch die zentrale Plattform. Mhm. Jetzt vielleicht ist es so ein bisschen Kampf zwischen iTunes und Spotify, aber zurzeit, glaube ich, ist, glaube ich, iTunes trotzdem noch ein bisschen stärker. Aber wie siehst du das denn? War iTunes da offener? Und Spotify ist so ein bisschen repressiver und versucht
ja, also Spotify will natürlich einfach guten Content machen, der die Leute auf der Seite hält. Und deswegen sind die, glaube ich, ein bisschen exklusiver, was sie reinlassen und so weiter. Und deswegen werden sie wahrscheinlich dann, wenn es soweit kommt, dann auch ein bisschen exklusiver sein, was sie wieder rausschmeißen wollen, was dann vielleicht nicht so ins Konzept passt. Und es geht ja auch darum, dass sie zum Beispiel eigene Podcasts ins Leben rufen quasi. Die haben damit angefangen, dass sie Fest und Flauschig, also früher noch Sanft und Sorgfältig, übernommen haben.
Das war sogar der erste weltweit.
Ich glaube auch, ja. Und dann haben sie aber auch jetzt ich weiß gar nicht mehr. Die haben jedenfalls verschiedene Figuren eingekauft, öffentliche Figuren, die dann ihren eigenen Podcast auf der Plattform exklusiv vor allem anbieten. Und mit den Exklusivtiteln wird es, glaube ich, stehen oder fallen, weil diese Exklusivtitel, die gibt es dann halt nur dort. Und wenn ich jetzt sage, ich bin jetzt ein Fan von dem und dem Podcast, dann muss ich auf Spotify gehen, um den zu hören. Oder mir halt irgendwo anders rausziehen oder so. Aber jedenfalls
illegal downloaden.
Auf YouTube.
Hast du schon mal illegal einen Podcast gedownloadet?
Ich? Ich glaube, ich habe ganz am Anfang bei...
Wie heißen die denn? Kumu? Nee, wie heißen diese illegalen Plattformen von früher? Also ich habe da ja auch nie was gesaugt früher, als ich klein war, aber...
Ich schon, aber ich spiele nur eine Rolle. Bin ich nicht wirklich, ist nicht autobiografisch. Aber
was hat denn deine Rolle?
Bearshare.
Casa.
Pirate Bay. Diese Sachen?
Auf jeden Fall. Hast du schon mal illegal Podcasts runtergeladen?
Wie man es nimmt. Ich habe Sachen, also ich habe tatsächlich Sanft und Sorgfältig am Anfang über YouTube-RIP gehört. Die haben ja auch immer angesprochen, dass sie so einen Typ haben, der das für sie rippt und dass Spotify dann dagegen war und so. Das war ganz lustig. Mhm. Aber nur, weil ich da irgendwie noch nicht angemeldet war. Bei Spotify auch noch nicht im Free-Abo. Weil, keine Ahnung, hatte ich irgendwie keinen Turn drauf. Ich glaube, mein Handy war zu scheiße oder so.
Mhm.
Und ja.
Nee, also tatsächlich, also ich hatte sogar Spotify und hatte auch Premium zu der Zeit, aber ich höre auch Podcasts insgesamt lieber über meinen Podcatcher, weil da halt meine anderen Podcasts sind.
Ja.
Ich habe dann eher Fest und Flauschig zu meinem Podcatcher hinzugefügt über einen Link, der dann das verbunden hat, über einen RSS-Link. Und dann mich dann aber dagegen entschieden, das auf Spotify zu hören. Und das auch wieder, weil ich halt das oft zum Einschlafen höre und dann auf Spotify hast du keine
Einschlaffunktion.
Ja, ich höre auch mit Abstand am liebsten über die App, die ich immer benutze. Einfach so, das ist halt erstmal Gewohnheitstier.
Ja, stimmt. Einmal eine treue Podcast-App gefunden und du bleibst auch dabei. Du bleibst ihr treu, wenn sie dir treu bleibt.
Wenn sie noch gut funktioniert, ja.
Okay, gehen wir mal auf Seite 5. Oh, was steht auf Seite 5?
Eine gute Seite.
Nee. Das ist eine sehr gute Seite. Genau, da steht nämlich was Interessantes. Alles, was wir erzählen, drückt Erfahrungen aus. Und Erfahrungen lassen sich nicht anders erzählen.
Anders als erzählend
vermitteln. Mhm. Genau, also was hat, also das finde ich sehr interessant. Das Erfahrung, die kann man nur erzählen.
Mhm. Das ist fast schon so wieder, also kann man wieder dazu fügen, heutzutage ist alles, was man nicht fotografiert, nicht passiert. Tatsächlich ist alles, was man nicht erzählt, nicht passiert, also außer für einen selbst. Man muss halt Erfahrungen, wenn man sie teilen will, muss man sie erzählen. Und der Punkt, glaube ich, von diesem Satz ist auch, dass jede Art, Erfahrungen weiterzugeben, eine Form von Erzählen ist. Also nicht nur.
Also auch Bilder dann.
Ja, das ist halt nicht nur einerseits, dass man Erfahrungen nicht nur, dass man Erfahrungen nur erzählen kann, aber auch, dass alles, was man, alles, wo man Erfahrungen weitergibt, erzählen ist. Also das ist eigentlich so ein offener Begriff sein sollte, weil man ja, weil das ja die Essenz vom Erzählen eigentlich sein sollte.
Machen wir mal ein Beispiel. Ich sitze jetzt hier in der Mensa und mache ein Foto von meinem Essen.
Mhm.
Bist du dir sicher, dass das Erzählen ist?
In der Grundform auf jeden Fall, weil du dann deinen Followern, denen du das schickst,
allen dreien,
denen teilst du mit, ich bin heute um die Uhrzeit in der Mensa gewesen, und dann sieht man vielleicht noch, was du gegessen hast, dann wissen die, was du gegessen hast. Also in seiner Grundform würde ich das als Erzählen. Ja.
Dann sehen die vielleicht noch, dass du was Grünes zwischen den Zähnen
ich
hast.
Ich wollte nur was pieksen hier.
Du hast was Grünes zwischen den Zähnen, du hast was erzählt, was du gar nicht erzählen wolltest.
Ich habe von Spinat erzählt. Die beste Geschichte der Welt.
Popeye.
Genau, und dann fällt dieser Begriff Homo Narrans, also der erzählende Mensch sozusagen. Ja. Das finde ich sehr cool. Ich kenne ja schon verschiedene Homos. Scheiße, wo bin ich hier gelandet?
Also, love it! Daniel, erzähl uns was von den Homos, die du kennst.
Homo Sapiens. Den Homo economicus.
Ökonomicus.
Öko?
Ja.
Eko, also Öko? Ja. Nein, Öko ist es.
Ökonomikus auf Deutsch, wahrscheinlich ist Economicus auf Englisch.
Economic, also es ist ja, kommt von, nee, ja, nicht von Öko, sondern von Eko, also von Wirtschaft.
Öko ökonomisch. Wäre, okay. Nicht ökologisch, du, Alter. Der Mann hat Wirtschaftsabi, meine Damen und Herren.
Ich habe Wirtschaftsabi. Aber
das Wort Ökonomie kennt er nicht.
Aber Homos.
Ja.
So. Ja. Okay, ich bin ein bisschen rot geworden, aber es kann auch an meinem Sonnenbrand liegen, den ich mir geholt habe auf meiner Arbeit. Blondie. Hast du was? Frag du einfach jetzt mal das Nächste. Ich muss mich mal zurückziehen.
Ja, und im Zuge dieses, worüber wir vorhin schon gesprochen haben, der Konjunktur des Erzählens und der Märchen, also alles geht so ein bisschen zurück oder vielleicht wird es auch mehr, aber ist das dann noch Kultur? Was wir hier machen, wenn wir uns hier vor drei Mikrofone setzen und reinsprechen. Ich fand die Frage ganz interessant, wo fängt Podcast an und wo endet Podcast?
Mhm.
Es gibt ja zum Beispiel die Rocket Beans, über die wir vorhin schon ganz kurz gesprochen haben, die eigentlich einen Fernsehsender machen, aber den Fernsehsender auf YouTube haben, aber alle ihre Formate, die auf YouTube laufen, oder sehr, sehr viele ihrer Formate, die auf YouTube als Fernsehsendung in Anführungsstrichen laufen, dann noch als Podcast hochladen. Und das ist für mich so halt so ein krasser Grenzgänger. Ist das jetzt ein Podcast, wenn ich das nur weil ich es als Podcast konsumiere, also ohne die Bildebene? Oder ist das trotzdem eine Fernsehsendung, wo ich einfach nur die Audio anhöre? Ist das, muss man das als was anderes sehen? Wie würdest du das als Experte verorten?
Gute Frage.
Ja, danke, so bin ich.
Ja, das ist eine schwierige Frage auch.
Das
weil,
auch.
Vor allem, da muss man auch noch nicht mal zu den Rocket Beans gehen. Da muss man zu Radiosendungen gucken, die dann nochmal nachträglich veröffentlicht werden.
Weißt du, wer es auch noch macht? Jan Böhmermann. Um Neo Magazin gibt es auch als Podcast danach.
Echt? Oh,
das wusste ich auch noch nicht.
Dann sieht man nicht sein schelmisches Grinsen.
Ja, also da muss man halt wirklich reingehen. Also vom Genre, von der Art des Aufnehmens ist es halt ein bisschen anders. Wenn man jetzt mal von so Sachen wie Almost Daily oder sowas weggeht, wo sie sich halt wirklich einfach nur zum Reden hinsetzen, sind das ja trotzdem einfach Fernsehsendungen, die dann als Podcast abrufbar sind. Das ist dann zwar technisch gesehen ein Podcast, aber ich glaube vom Aufzeichnungshabitus, von der Art und Weise des Aufzeichnens, würde ich das jetzt nicht als Podcast bezeichnen,
ja.
Weil da ist man sich meistens bewusst, dass einen niemand dabei sieht, dass es ein rein auditives Erlebnis quasi, ein auditives Medium. Und ich glaube, in dem Sinne ist es dann vielleicht kein Podcast, aber im technischen Sinn halt auf jeden Fall.
Was meinst du, wie viele Podcaster nehmen ihre Podcasts ohne Hose auf? Und haben wir gerade Hosen an?
Wie viele Hosen sind im Raum?
Ich glaube, das kommt immer darauf an, ob die Podcasts über Skype aufnehmen oder im selben Raum. Aber ich glaube, wenn man zu Hause sitzt, dann hat man selten, jedenfalls keine schöne Hose an. Also
Moment, wenn man zu Hause sitzt, hat man selten keine schöne Hose an? Heißt das, du hast zu Hause immer nur schöne Hosen an? Verstehe ich es gerade richtig?
Nee. Selten Hosen an oder zumindest keine Hosen.
Selten Hosen oder keine Hosen, das ist korrekt.
Ihr wisst, was ich meine. Das war jetzt kein so großer Gedankensprung.
Alles gut.
Okay, aber nur um euch zu beruhigen.
Ist auch ein Podcast. Gregor Katsios.
Kenne ich nicht.
Heißt der Gedankensprung?
Ja, es war ein Plug. Du hast es gut geplagt. Das hast du gut eingebaut. Man merkt gar nicht, dass wir bezahlt wurden.
Ich bin unsicher, ob es der richtige Plug ist. Ja, von Gregor, von den Rocket Beans, hat sicher genug Geld, um mich zu bezahlen.
Aber wir haben Hosen an, gerade zur Zeit, weil wir sitzen in einem Raum.
Ich habe Rosen.
Nur damit ihr das wisst.
Ich habe einen Rosenkranz um meine Lenden.
Springen wir ein bisschen weiter. Es gibt ein cooles Zitat und ich will jetzt nicht nennen, wer das war, weil vielleicht, keine Ahnung, ist ja egal, wer das gesagt hat von deinen, die du interviewt hast. Aber das Zitat will ich mal vorlesen. Das Tolle an Podcast ist, das kann jeder machen. Das Problem an Podcast ist, in meinen Augen, es macht jeder. Mhm. Meint er damit uns?
Mich nicht.
Nein, ich finde das interessant, weil das gleichzeitig Vor- und Nachteil anscheinend für ihn.
Für ihn ist es auf jeden Fall so. Also ich sage jetzt einfach mal, dass es der Johannes war, also der von der Anruf. Ich glaube, das ist dem nicht so wichtig, dass das privat ist. Das ist wirklich halt, er macht zum Beispiel auch ja einen Blog über Podcasts und da kriegt er ja mit, was andere so für Podcasts machen. Und für ihn ist halt wirklich das Problem nicht, dass jeder einen Podcast machen kann, sondern dass es Leute machen, die sich dann nicht genug Gedanken drüber machen, wie kommt das an, wie setze ich das um, damit es auch interessant wird, die nicht genug Wert auf Qualität legen, die einfach sagen, hey, meine Freunde haben alle Podcasts, jetzt mache ich auch mal einen Podcast, ich hole mein Handy raus und zeichne es auf. Das ist, glaube ich, für ihn so ein kleines Manko an der Geschichte, dass es halt da Leute gibt und auch so Leute vielleicht in der Öffentlichkeit, denen das gar nicht so viel bedeutet, die das gar nicht so interessiert eigentlich, aber die jetzt mitbekommen, ah ja, jetzt macht irgendwie jeder einen Podcast, komm, machen wir auch mal einen. Ich weiß nicht, es gibt bestimmt irgendwie, ich will jetzt kein Halbwissen verstreuen, aber ich glaube, es gibt auch ein paar Rapper, die dann irgendwie sich gesagt haben, jetzt machen wir auch mal einen Podcast, ne? Und die dann einfach nur davon ihre Follower quasi mit einbinden wollen, indem sie sich da hinsetzen und Podcasts aufzeichnen, aber die dann nicht so viel Wert auf ein Konzept legen, was Neues zu machen, was Interessantes zu machen. Und ich glaube, das war eben auch bei seinem Podcast relativ wichtig, dass er da irgendwie eine Nische findet, die noch keiner besetzt hat oder die seit Domian vielleicht keiner besetzt hat.
Seit der Late Line, Jan Böhmermann.
Ja, genau. Deswegen, dass er da eine Nische findet und da was Neues bringt. Und ich glaube, so hat er das auf jeden Fall gemeint. So habe ich ihn da verstanden.
Ja. Ich sag jetzt einfach so lange bis Julian die nächste Frage stellt. Ja.
Mach weiter.
Ach so, muss ich machen.
Nee, du sollst weiter Ja sagen. Das ist super. Bis ich die nächste Frage stelle. Jetzt hast du dich aber in der Ecke getrieben.
Ja,
oder? Ja. Ich habe oder gesagt, damit war es eine Frage. Du kannst aufhören. Kurze Stille überbrücken. Nee, es ist ja auch so, dass viele Podcaster, und das ist eins deiner, finde ich, essentiellen Ergebnisse im Prinzip, dass viele Podcaster sagen, ich mache das auch für mich. Mhm. Ich mache das nicht nur für die Leute da draußen, sondern ich mache das genauso für mich, weil irgendwie gibt mir das was, zu erzählen, zu produzieren, kreativen Output zu liefern.
Mhm, auf jeden Fall. Und ich weiß auch nicht, ob der Johannes jetzt die damit gemeint hat, aber auf jeden Fall finde ich das auf jeden Fall persönlich schön, dass das irgendwie den Leuten auch selbst was bringt. Und da höre ich auch eigentlich persönlich lieber zu. Wenn ich merke, der Podcaster, dem macht das Spaß, dem bringt das selbst was. Und wenn er dann noch irgendwie was Persönliches mitteilt, was er vielleicht sonst nur Freunden erzählt, dann sorgt das ja nur dafür, dass ich mich der Person näher fühle. Und deswegen mag ich das eigentlich ganz gerne, dass das bei Podcasts so ist.
Das Schlimme ist, dass ich fast alles immer auf uns beziehe. Also jetzt denke ich wieder, machen wir diesen Podcast hier gerade nur, weil wir eine Therapie machen hier mit uns selber.
Ich habe es schon mehrfach erwähnt, ich mache diesen Podcast, damit wir beide miteinander reden.
Kannst du dich an die eine Geschichte erinnern, die Herr mal erzählt hat im Podcast, dass er denkt, seine Frau ist seine Pflegerin und in Wirklichkeit ist er so ein kleiner Dulli, der die Welt nicht versteht und der wird so gepflegt. Vielleicht ist Thorsten unser Pfleger.
Und wir sitzen so in so einer geschlossenen.
Und wir denken, wir nehmen hier einen Podcast auf und er füttert uns die ganze Zeit nur mit Pillen und so, ja,
ist wir gut, reden, ist wir gut. Reden in so eine Gabel.
Ja, genau.
Nee, ja, aber die Frage lässt sich eigentlich ganz einfach beantworten, ob ihr das für euch oder für die Hörer macht. Und zwar eigentlich.
Wir haben keine Hörer, stimmt.
Jetzt würde ich sagen. Nee, ich meine aber auch, ob man dafür jetzt irgendwie was bekommt, irgendwie von den Hörern oder finanziell eins von beiden halt. Wenn man dafür nichts bekommt, dann macht man es halt eigentlich nur für sich selber, ja. Also wenn ihr jetzt viele Hörer hättet und nicht bezahlt werdet, dann macht ihr es halt vielleicht für die Hörer. Und wenn ihr bezahlt werdet, macht ihr es vielleicht fürs Geld. Aber wenn ihr weder noch habt, dann macht ihr es für euch selbst so ungefähr.
Oh. Also wir sind voll authentischer, wir machen es für uns selber, aber wir kriegen kein Geld und haben keine Hörer.
Apropos Authentizität, da gibt's auch noch was.
Ja.
Was da steht, nämlich auf irgendeiner Seite ist mir jetzt egal, die Seiten sind ja auch euch egal, jetzt seien wir mal ehrlich. Da 22. schreibst du, dass die Wahrheit nicht so wichtig ist wie die Authentizität beim Podcasten.
Ja, das habe ich mir auf das jeden Fall auch
gerade in postfaktischen Zeiten.
Aber auch vor allem in Bezug auf so Leute wie Jan Böhmermann, um ihn mal wieder zu nennen. Ich habe das Gefühl, wir haben ihn noch nicht genug genannt.
Wen denn? Ich habe auch Wirtschaftsabitur. Und Jan Böhmermann.
Ja, nee, aber
der, falls er zuhört, Grüße an der Stelle. Ja. Hallo Jan.
Auf jeden Fall, bei ihm merkt man es ja zum Beispiel, das habe ich auch in meinen Interviews, glaube ich, ich weiß nicht mehr mit wem, Nico oder René angesprochen. Jedenfalls habe ich da mir kurz vor dem Interview, habe ich mir einen Podcast Fest und Flauschig angehört. Und da hat er erzählt, dass er sich den neuen Star Wars Millennium Falcon, Lego Millennium Falcon geholt hat. Dann hat er 5 Minuten mit Olli Schulz darüber geredet und dann fragt Olli Schulz nochmal so nach, was hast du denn wirklich geholt? Und dann Jan Böhmermann, nein, wie sollte ich mir den geholt haben? Ja. Und da hat er halt so gut eine Rolle gespielt, dass ihm selbst Olli Schulz das geglaubt hat. Die spielen, die werfen sich ja manchmal so die Bälle zu und wissen, wann der andere gerade eine Rolle spielt und wann er selbst ist. Aber weder Olli Schulz noch der Zuhörer hat er in dem Moment gemerkt, dass er das wirklich nicht ernst meint. Und da muss man halt auch drüber nachdenken, ja, wann ist er dann wirklich er selbst oder ist er wirklich er selbst in dem Podcast oder erzählt er einfach nur lustige Geschichten, die dann nicht wahr sein müssen, sondern einfach nur interessant für die Zuhörer.
Er erzählt ja auch im Podcast, dass er praktisch auch in seiner Fernsehshow eine Rolle spielt.
Mhm.
Das erzählt er ja immer wieder, ja, das ist ja nur Rolle und das. Ich habe auch ganz andere, manchmal andere Gedanken, aber natürlich grundlegend vertrete ich das, aber es ist schon eine Rolle, die er da spielt. Das sagt er auch selber von sich. Also er ist ja sehr selbstreflektiv, ja.
Ja.
Ach ja.
Und andererseits so jemand wie der Nico, mit dem ich mich unterhalten habe, bei dem habe ich gar keinen Zweifel, dass er selbst in dem Podcast ist. Er spielt auf jeden Fall keine Rolle. Er spielt schon eine Rolle in dem Podcast, aber er spielt jetzt keine gespielte Rolle. Deswegen, weil er halt einfach so auch so ein authentischer Mensch ist, weil ich ihn so kennengelernt habe. Und weil ich bei ihm wirklich den Eindruck hatte, dass er auch noch nie drüber nachgedacht hat, ob er sich jetzt für einen Podcast verstellen sollte oder nicht. Das habe ich an dem Interview sofort gemerkt, dass er sich darüber noch nicht Gedanken gemacht hat, sondern dass er in seinem Podcast einfach er selbst ist.
Du hast da ja auch ein paar Auszüge drin. Da stand, glaube ich, auch von Nico, Faden verloren.
Was hat Nico gesagt? Fill the blank. Ey, das können wir an unsere Zuhörer weitergeben.
Für 45 Euro erfahren Sie die Antwort. Schicken Sie 45 Euro an.
Wir sollen eine Patreon-Seite.
Auf
Patreon veröffentlichen wir das.
Ja. Ich glaube, er hat irgendwie gesagt, dass er noch nie drüber nachgedacht hat, was er erzählt und dass es ihm vielleicht sogar schaden könnte und er vielleicht mal drüber nachdenken sollte, was er so erzählt on air, aber er hat einfach bisher einfach immer rausgehauen, so keinen Filter rein, sondern wirklich immer.
Ja, ja.
Gerade
also raus. Er hat mir halt von einer Geschichte erzählt, wo er mal gesagt hat, wo er dann im Nachhinein gemerkt hat, nee, das gehört nicht in den Podcast, das war irgendwas Privates und dann hat er da hat er auch eingesehen, dass er das nicht erzählen sollte. Also das war wirklich so das einzige Mal, wo er gesagt hat, ja, das eine Mal, da habe ich vielleicht zu viel erzählt. Und
Er dann auch nachträglich rausgeschnitten,
nicht? Ja, auf jeden Fall. Also auch bevor es veröffentlicht wurde, nicht erst nachdem es veröffentlicht wurde. Und da hat er schon ist er schon also einmal an die Grenze gekommen. Aber wenn man jetzt drüber nachdenkt, dass bei Johannes diese Grenze ganz woanders liegt, weil bei ihm liegt halt diese Grenze, was er erzählt, schon viel, viel früher, weil er nicht so die öffentliche Person sein will, über die man alles weiß, sondern weil er sich das ein bisschen zurückhalten will und eigentlich nur das, was die Leute interessiert oder was sie interessieren sollte, preisgeben möchte.
Kleines Behind-the-Scenes bei uns. Ich schneide ja hier meistens so 48, durchschnittlich 48,4 Minuten raus, in denen Daniel über sein Leben brabbelt.
Und das du ist über deinen Fakt. Penis?
Auch das ist Fakt.
Oh Gott, warum habe ich das gesagt?
Auch das schneide ich raus.
Okay. Kommen wir zurück auf den Inhalt. Du hast ja deine Methoden sehr offengelegt und das, ich weiß nicht, ob das sowas Kulturanthropologie.
Könnte es ethnografisch sagen.
Oder ist das so eine Methode bei euch, dass man das sehr offenlegt so?
Ja, das muss man auf jeden Fall. Also, wenn man nicht weiß, unter welchen Umständen die Quellen entstanden sind, dann sind sie eigentlich nichts wert. Weil es könnte jetzt genauso gut sein, dass fällt mir kein gutes Beispiel ein, aber wenn nur ein Detail anders ist, dann hat das schon wieder einen ganz anderen Kontext. Und dann, wenn ich jetzt zum Beispiel ganz förmlich, die Interviewparts aus der Arbeit in ganz förmliches Deutsch umgeschrieben hätte, dann hätte das wieder eine ganz andere Wirkung, als wenn man es jetzt so aufschreibt, wie es da ist. Und genauso muss man halt auch alles andere offenlegen irgendwie, weil man halt auch will, dass die Leute nachvollziehen können, wo man vielleicht auch Fehler gemacht hat. Das ist natürlich auch so eine Sache. Wenn man jetzt irgendwie einen Fehler gemacht hat, dann muss man den auch unbedingt offenlegen, damit man seine eigene Arbeit nicht diskreditiert.
Damit einhergehend auch, dass du viel in der Ich-Form schreibst in deiner Bachelorarbeit, fand ich persönlich sehr bemerkenswert. Fand ich auch sehr
komisch, ja. Also das wird bei uns als absolutes
Genau, No-Go. Also wir werden direkt raus, wenn wir das machen, glaube ich. Ja. Aber ist ja voll okay, ist eine interessante Form. Und am Anfang hat es mich, wie gesagt, irritiert. Und dann, als ich zu dem Part gekommen bin in der Arbeit, wo du so dein Vorgehen schilderst, was Daniel auch gerade angesprochen hat. Und das ist ja im Prinzip für die Zuschauer vielleicht zum besseren Verständnis so, du hast in einer Facebook-Gruppe von einem sehr großen, sehr relativ bekannten Podcast nachgefragt. Das ist kein Podcast, in dem es dann im Endeffekt in deinen Interviews, um den es dann ging. Mhm. Aber bist über diese sehr aktive Community von dem Podcast im Autokino über die Facebook-Gruppe auf Leute gekommen, die auch einen Podcast haben, also die hast du ja beschrieben, oder eben Hörer sind. Und dann auch, dass einer von denen zum Beispiel aktiv auf dich zugekommen ist und gesagt hat, ich würde das gerne machen. Mhm. Dann auch über so, in Anführungsstrichen, Kleinigkeiten wie, da wurde auf Facebook-Nachrichten ewig nicht geantwortet, weil es halt verschwitzt wurde. Ja. Oder da sind Termine 9-mal umgelegt worden, abgesagt worden. Da kam einer eine Stunde zu spät zum Interview und wie das dann vielleicht dein Interview beeinflusst hat. Das fand ich total.
Ja.
Ich fand es lebendig erzählt von deiner Seite so, weil ich habe dich gesehen, ich kenne auch den Struggle, irgendwie wissenschaftliche Interviews durchzuführen.
Termin mit Julian machen ist auch ein Struggle.
Ist auf jeden Fall auch ein Struggle. Ja, wir haben hier für den Podcast verschieben wir auch dauernd alles und hin und wieder. Und also es ist schon Wahnsinn. Aber es ist eine sehr offene Art, die ich so aus einer wissenschaftlichen Arbeit nicht kannte, muss ich sagen.
Ja, also ich weiß nicht, es gibt da keine genauen Vorausgaben. Man muss halt alles offenlegen. Wie detailliert man das jetzt macht, das ist, glaube ich, dem Forschenden selbst überlassen. Ich bin da halt auf so viele Hindernisse gestoßen, dass ich es eigentlich nicht verschweigen wollte auch, weil in dem Interviewprozess, da gab es dann halt wirklich, ich habe eine über Facebook nachgefragt, ob jemand Interesse hat, sich als Hörer quasi interviewen zu lassen. Und dann haben sich 5 Leute gemeldet. Und von den 5 Leuten haben dann 4 an dem Tag des eigentlichen Gruppengespräches abgesagt. Und das hat mich eigentlich auch so
frustriert.
Nur frustriert, ich wollte da jetzt auch nicht unbedingt meinen Frust dran rauslassen, sondern ich wollte eigentlich nur offenlegen, dass das zum Beispiel auch meine Arbeit verzögert hat. Weil ich habe dann auch, als das mit dem Nico nicht so schnell geklappt hat, wie ich gern gehofft hatte, dass man da einen Termin ausmachen kann, das hat natürlich auch meine Arbeit einfach verzögert. Und das ist ja auch ein Einfluss, wie lange ich über das Thema nachdenke, wie lange das andere Interview schon her ist, das ich durchgeführt habe und so weiter. Also das wollte ich auf jeden Fall mit reinnehmen. Das muss man vielleicht nicht so detailliert machen, wie ich das gemacht habe. Und vielleicht auch nicht so persönlich. Vielleicht machen das andere wissenschaftliche Arbeiter, die dann eher sagen, ich schreibe das dann eher in der dritten Perspektive, dass dann das und das passiert ist, als dass ich das gemacht habe. Aber das war dann meine eigene Entscheidung. Und ich glaube, das wird in unserem Fach relativ offen gelassen, wie wir das umsetzen. Solange wir immer reflektieren, alles in Kontext setzen, ist das eigentlich in Ordnung.
Ich finde das interessant. Also man kann das ja auch in so einen größeren Kontext wieder einarbeiten. So Kulturanthropologie als Gesellschafts-, als Alltagswissenschaft. Mhm. Und dann nimmt man sich selber, man ist selber als Wissenschaft ja Teil des Alltags, der den Alltag auch vielleicht verändert, der durch durch seine Perspektive, wie er etwas sieht, irgendeinen Bias hat und dann Sachen anders beschreibt, jetzt auch in so einer wissenschaftlichen Arbeit, die ist ja auch, also ich weiß nicht, glaube ich, keine wissenschaftliche Arbeit ist ohne Bias wahrscheinlich.
Natürlich.
Und so, dass, also dass man das gerade durch diese Ich-Perspektive halt offenlegt.
Ich fand es fast, irgendwann habe ich da auch so einen Meta-Vibe bekommen beim Lesen deiner Arbeit, weil du im Fazit dann auch darüber schreibst, dass dieses Erzählen, dass, wie das alles läuft und dieses echte autobiografische Erzählen, Authentizität fördern und so, ist eigentlich was du in deiner Arbeit auf dem Meta-Level selber gemacht hast. Du hast genau, und das schilderst du ja jetzt hier, du erzählst die Sachen, die dich gefrustet haben, die Sachen, die nicht so gut gelaufen sind, und du schreibst dann im Fazit, dass es so eine Art therapeutischen Effekt hat für die Podcaster, und du hast quasi einen therapeutischen Methodenteil geschrieben, hatte ich so ein bisschen Eindruck, das fand ich total witzig.
Ja, da habe ich noch gar nicht so drüber nachgedacht, aber es trifft auf jeden Fall in gewissem Maße zu, weil das ist halt diese Authentizität, die ich von meinen Podcasten erfahren habe irgendwie, dass ich die dann auch irgendwie besser vielleicht auch umsetzen konnte in der Arbeit, indem ich selbst alles offengelegt habe, was ich gemacht habe.
Okay, schön. Wir sind jetzt eigentlich fast am Ende angelangt. Wollen wir noch ein kleines Fazit ziehen? Das macht man ja normalerweise nach so einer Hausarbeit.
Würde ich auch sagen. Fazit, kritische Würdigung und Ausblick. Was glaubst du, Podcast, wo geht die Reise hin?
Oh, das ist natürlich eine spannende Frage. Wir haben ja schon ein bisschen drüber gesprochen, was so der Einfluss von größeren Firmen auf das ganze System haben könnte, Spotify und so weiter. Ich glaube, das wird ein großes Ding sein. Einfach, wer sich da auf dem Markt durchsetzt als bester Anbieter oder als einflussreichster Anbieter für Podcasts. Natürlich werden sich die Stile immer ein bisschen verändern. Man sieht jetzt zum Beispiel, dass aktuell auf iTunes in den Charts sind zig Sex-Podcasts oder,
oh ja,
oder
ja. Ätzend.
Beziehungspodcasts oder was auch immer. Da wird dann vielleicht ein anderer Trend kommen. Und es ist halt die Frage, ob Podcast dieses so ein bisschen demokratischere Medium bleibt, was halt zum Beispiel YouTube ja auch vor 10 Jahren noch war, oder ob sich eher in eine Richtung entwickelt, wo dann nur noch professionelle Leute das machen. Und das hängt halt auch so ein bisschen davon ab, wohin die Podcasts wandern. Weil ich glaube, wenn jetzt alle zu Spotify wandern, dann wird es eher in so Richtung Professionalisierung wandern. Aber solange jeder selbst über einen RSS-Feed einen eigenen Podcast starten kann, ich glaube, solange wird sich das nicht so sehr verändern, dass es kaputt geht. Hoffe ich jedenfalls.
Okay, ich lasse jetzt noch mal ein Stichwort fallen. Alexa.
Und spiel laute Musik.
Nein, also sozusagen, also die Radio Days Europe, die waren ja erst vor, ich glaube, 2 Wochen oder so weiter, die größte Radioveranstaltung in Europa und ich glaube damit sogar der Welt. Und da war so ein bisschen bei einer Rede, Radio is dead, but sound is still living oder irgendwie sowas. Mhm. Also sozusagen, Radio ist tot, aber es gibt so viele Spielformen, die es jetzt gibt, die mit Sound und so weiter und gerade mit Alexa, mit diesen ganzen sprachgesteuerten, also Ton gesteuerten, sprachgesteuerten Devices, die wir jetzt in unsere Haushalte bekommen, und in Amerika sind das schon, glaube ich, 25% war, glaube ich, eine Zahl, die ich gehört habe, derjenigen, die das in den Haushalten schon haben, dass Sound jetzt sehr viel wichtiger wird und dass man Alexa, spiel mal bitte den Vorlesungspodcast ab. Oder spiel mal bitte der Anruf-Podcast ab. Und dann läuft das einfach. Das ist einfach was ganz Normales, wird so ein Podcast auch dann zu Hause zu hören und nicht mehr unterwegs.
Ja, aber auch zum Beispiel, dass es halt vielleicht so eine Aufteilung der Sinne gibt, dass man sich halt während dem Computerspielen einen Podcast anhört. Da werden ja quasi die Sinne ein bisschen aufgeteilt. Augen und Tastsinn und so weiter sind dann mit einem Computerspiel beschäftigt und die Ohren dann mit einem Podcast, dass man halt nicht mehr nur so ein allumfassendes Unterhaltungsmedium hat, sondern vielleicht eins für die Augen, eins für die Ohren und so weiter, sofern es halt geht. Also natürlich sind da auch irgendwann Grenzen angekommen, aber das merkt man ja auch heute, das Thema Second Screen oder sowas, dass man dem Fernseher quasi nur noch zuhört und dann gleich halt, auf Facebook ist oder wo auch immer. Das merkt man, glaube ich, jetzt schon.
Ich habe gehört, Multitasking gibt's nicht. Habe ich gehört.
Wenn ich noch eine Prognose abgeben darf, also ich glaube, dass das Medium Podcast generell eigentlich ausstirbt und im Prinzip nur noch Podcasts, die sich mit Vorlesungen oder Hausarbeiten beschäftigen, eine Zukunft haben, dass das alles andere verschwinden wird und das.
Lebenslanges Lernen, oder? Das ist auch so ein Buzzword.
Genau, das denke ich auch. Dass man lebenslang lernt, uns zuzuhören und uns zu ertragen.
Wir sind bei iTunes übrigens unter höhere Bildung gelistet. Ist so, ist so. Könnt ihr nachgucken.
Verdient, verdient.
Und Kommentare und Sternchen hinterlassen.
Genau, also, ich möchte noch kritisch würdigen, dass du heute da warst, Thorsten.
Gerne,
das
hat uns, gerne.
Also, war wirklich super cool. Vielen, vielen Dank. Danke, dass wir deine Arbeit lesen durften. Danke, dass wir so frei von der Leber drüber quatschen durften. Gerne. Wenn ihr noch Fragen habt an uns, an Thorsten zum Thema Podcasts, schreibt sie in die Kommentare. Ihr könnt das tun auf iTunes, Podigy, Stitcher, anderen Portalen. Wenn ihr in der Lage seid, RSS-Feeds zu followen, macht das in eurem Podcatcher. Gebt uns 5 Sterne bei iTunes. Schreibt uns noch mehr Kommentare.
Empfehlt uns euren Verwandten im Saarland, euren Schafen.
Böhmermann-Style.
Ein Böhmermann muss ihn runterbringen.
Ich habe Verwandte im Saarland und die sind super. Du bist doof.
Nein, du bist viel doofer.
Aber du bist der Allerdürfsten. Und wenn ihr uns sagen wollt, wer der Allerdürfste ist, dann macht das doch unter unserem Twitter-Handle @vorlesungspod.
Auf Twitter.
Oder auch an die E-Mail-Adresse vorlesungspodcaster@gmail.com. Das ist vorlesungspodcaster, der es tut, @gmail.com.
Oder an unsere sozusagen und unsere Stützer und Raumsteller.
Das
und
große Unternehmen, das uns gekauft hat.
Campus Mainz. Also news@campus-mainz.net könnt ihr auch alles hinschreiben, das erreicht uns auch. Privat könnt ihr uns finden unter bocher-daniel auf Twitter bei mir.
Und @tankof2909 auf Twitter und Instagram. Mit Hundekontent.
Instagram sage ich nicht, da bin ich privat. Doch, auch unter bocher-daniel.
Ach ja, jetzt auf einmal.
Also ich habe überall denselben Namen, genauso wie dieser Tankof-Typ, aber ich habe halt keine komplizierte Nummer in meinem Namen.
Leute, geht raus, hört Podcasts. Frönt der freien Liebe.
Und was mit Thorsten? Also nichts mit der freien Liebe, aber vielleicht will er noch sein Twitter-Handle nennen. Ich weiß nicht.
Ich kann ihn ehrlich gesagt nicht auswendig. Der ist so kompliziert. Ich habe mir ich habe mich vor 3-4 Jahren bei Twitter angemeldet und da dachte ich noch irgendwie, da denke ich mir jetzt irgendwas voll Kreatives aus. Ich weiß nicht genau, wie es geschrieben wird. Also
Klassiker.
Also ich glaube, mein Twitter-Handle ist Televisionary oder sowas.
Vielleicht,
weil es ein geiles Wortspiel ist. Aber
der ist aber echt ganz gut.
Aber ich weiß nicht, ich muss es irgendwie anders schreiben, weil es natürlich schon irgendwie andere Televisionaries gab. Und ich weiß nicht genau, wie es geschrieben wird. Es gibt auch nicht so viel, was ich da poste. Da folge ich eigentlich nur noch. Aber
wir können den Account mal verlinken bei uns. Wir können da bei uns auf Twitter gucken und dann können wir dann retweeten wir mal deine Posts und dann können die Leute das
sehen. Alles klar.
Im Sinne des Frühlings, Aloha.
Tschüss.
Ciao.